Sie stehen natürlich unter Arrest, sagte Pater MacPhail zu Mrs. Carter. Er setzte sich in den anderen Sessel und stellte die Lampe heller. Warum unser Gespräch verderben, noch bevor es richtig angefangen hat? Erwiderte Mrs. Carter. Ich bin freiwillig gekommen, sobald ich aus Ezrils Festung fliehen konnte. Ich weiß eine Menge über seine Streitkräfte und das Kind, Pater, und ich bin hier, um es euch mitzuteilen. Dann fangen Sie bitte mit dem Kind an. Meine Tochter ist jetzt 12. Bald wird sie eine junge Frau sein, und dann kann keiner von uns mehr die Katastrophe verhindern. Natur und Gelegenheit werden zueinander finden wie Funke und Zunder, und dass es so kommt, ist dank eures Eingreifens noch viel wahrscheinlicher geworden. Herzlichen Glückwunsch. Ihre Pflicht, Mrs. Carter, bestand darin, das Mädchen hierher zu bringen und unserer Fürsorge anzuvertrauen. Stattdessen haben sie sich in eine Höhle im Gebirge verkrochen, obwohl mir ein Rätsel ist, wie eine Frau von ihrer Intelligenz hoffen konnte, dort unentdeckt zu bleiben. Wahrscheinlich ist euch noch so manches ein Rätsel, Exzellenz, angefangen bei der Beziehung einer Mutter zu ihrem Kind. Wenn ihr auch nur für einen Augenblick geglaubt habt, ich könnte meine Tochter der Fürsorge einer Gesellschaft von lauter Männern anvertrauen, die von ihrer Sexualität geradezu besessen sind. Männern mit dreckigen Fingernägeln, die nach dem Muff von Jahrhunderten stinken. Männern, die ihre schmutzigen Gedanken über den Körper meiner Tochter kriechen lassen würden, wie Kakerlaken. Wenn ihr wirklich geglaubt habt, ich würde meine Tochter solchen Leuten anvertrauen. Exzellenz! Dann seid ihr dümmer, als ich es eurer Meinung nach bin. Noch bevor der Vorsitzende ihr antworten konnte, klopfte es, und Bruder Louis trat mit einem hölzernen Tablett ein, auf dem zwei Gläser standen. Er stellte das Tablett auf den Tisch, verbeugte sich rasch und lächelte den Vorsitzenden in der Hoffnung an, bleiben zu dürfen, doch MacPhail nickte zur Tür. Widerstrebend verzog sich der junge Mann. »Was wollten Sie denn dann in der Höhle?« fragte der Vorsitzende. »Meine Tochter beschützen, bis die Gefahr vorüber war?« »Was für eine Gefahr denn?« Er reichte ihr ein Glas. »Ich glaube, ihr wisst sehr wohl, was ich meine. Irgendwo treibt sich ein Versucher herum, eine Schlange, bildlich gesprochen, und ich musste verhindern, dass die beiden einander begegneten. Bei dem Mädchen befindet sich ein Junge, richtig, aber wenn ihr euch nicht eingemischt hättet, hätte ich die beiden jetzt in meiner Gewalt. Aber so können sie jetzt überall stecken. Bei Lord Ezrael sind sie jedenfalls nicht. Er lässt sie sicher suchen. Der Junge besitzt ein Messer mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, allein schon deshalb lohnt sich die Suche. Mrs. Carter nickte. Ich weiß. Es ist mir zwar gelungen, die Klinge zu zerbrechen, aber der Junge konnte sie reparieren. Sie lächelte. Sie billigte doch wohl nicht, was dieser Junge tat. »Das ist uns bekannt«, sagte der Vorsitzende nur. »Ich bin beeindruckt. Offenbar ist Frau Pavel schneller geworden. Zu meiner Zeit hätte er noch mindestens einen Monat gebraucht, um das alles herauszufinden.« Sie nippte an ihrem Schokolatel, das ihr dünn und schwach serviert wurde. Wie ihnen das ähnlich sieht, diesen erbärmlichen Priestern, dachte Mrs. Carter, ihre selbstgerechte Askese auch ihren Gästen zuzumuten. »Berichten Sie mir von Lord Ezrael«, verlangte der Vorsitzende, »ich will alles wissen.« Mrs. Carter lehnte sich bequem zurück und begann zu erzählen, nicht alles. Aber das hätte der Vorsitzende sowieso keinen Moment erwartet. Sie berichtete also von der Festung und den Verbündeten Lord Ezrails, von den Engeln, den Bergwerken und den Hochöfen. Pater MacPhail hörte ihr vollkommen unbewegt und in starrer Haltung zu. Sein Dämon, eine Eidechse, prägte sich jedes Wort genau ein. »Und wie sind Sie hierher gekommen?« fragte er dann. »Ich habe einen Gyropter gestohlen. Das Benzin ging aus, deshalb musste ich kurz vor der Stadt landen. Den Rest des Weges bin ich zu Fuß gegangen.« »Lässt Lord Ezrael den Jungen und das Mädchen suchen?« »Natürlich.« Er ist vermutlich hinter dem Messer her. Wissen Sie übrigens, dass es einen Namen hat? Die Klippenalben im Norden nennen es den Gottzerstörer. Der Vorsitzende stand auf, trat zum Fenster und blickte auf den Kreuzgang hinunter. Genau das will Ezreal doch, nicht wahr? Den Allmächtigen vernichten? Manche behaupten, Gott sei schon tot. Ezreal gehört offenbar nicht zu ihnen. Er will ihn ja erst noch töten. Wo ist Gott denn, wenn er lebt? Fragte Mrs. Cowter. Warum redet er nicht mehr mit uns? Am Anfang der Welt ging Gott durch das Paradies und sprach mit Adam und Eva. Dann zog er sich immer mehr zurück. Moses hörte nur noch seine Stimme. Später, zur Zeit Daniels, war er ein alter Mann, der sogenannte Alte. Wo hält er sich jetzt auf? Lebt er noch, steinalt und hinfällig, senil, unfähig zu denken, zu handeln oder zu sprechen? Ein siechender Koloss, der nicht sterben kann? Wäre es dann nicht ein Zeichen wahrhaftiger Barmherzigkeit und Gottesliebe, zu ihm zu gehen und ihm den Gnadenstoß zu versetzen? Mrs. Cowter hatte sich in eine stille Begeisterung hineingeredet. Sie wusste nicht, ob sie hier je wieder lebend hinauskommen würde, doch berauschte es sie, so zu dem mächtigen Mann vor ihr zu sprechen. »Und der Staub?« sagte der Vorsitzende. »Was für ketzerische Gedanken hegen Sie zu ihm?« »Keine«, erwiderte die Frau. »Ich weiß nicht, was Staub ist.« »Niemand weiß das.« »Ah. Nun, wie ich schon eingangs sagte, stehen Sie unter Arrest. Lassen Sie uns überlegen, wo Sie schlafen werden. Sie sollen es bequem haben und niemand wird Sie behelligen, aber Sie dürfen das Gebäude nicht verlassen. Morgen unterhalten wir uns weiter.«